furchtbar viele unter den modernen Novellen und Romanen nur gewinnen würden, wenn man sie etwas kürzte. Was hat man auch davon, wenn der Autor die Handlung durch 30 Bogen hinzieht, sie im 30. Bogen ganz unvermittelt in Petersburg oder in Moskau abbricht und den Leser nach der Walachei schleppt, nur um ihm zu berichten, wie ein Schwarm von Krähen und Eulen von irgendeinem walachaischen Dache aufgeflogen ist, dann die Walachei wieder verlässt, als wäre sie nie gewesen und im Verlaufe der weiteren Erzählung nie wieder in dieses Land zurückkehrt, sodass der Leser zuletzt gar nicht mehr weiß, woran er ist. Die Leute schreiben nur des Geldes wegen und bemühen sich, möglichst viel Seiten zusammenzuschreiben. Herr Nedolin hat seine Erzählung ganz anders geschrieben und vielleicht gut daran getan. Aber die Frau, rufen sie, die Augen rollend aus. Wie konnte es die Frau zulassen? Warum hat sie sich nicht beschwert? Warum hat sie nicht mit Hilfe der Polizei aus dem Kloster geholt? In diesem Punkte haben sie sich am meisten blamiert, Hochwürden. Sie sind in solche Hitze gekommen, dass sie sogar versuchen, einen neuen Roman zu erfinden. Wie die Frau den Küster wiederbekommen hat und ihn von Neuem prügelt. Wie er in ein anderes Kloster durchbrennt, aus dem sie ihn wieder herausbekommt. Und wie er zuletzt in das Kloster von Athos flieht, wo er unter der muselmanischen Regierung des Sultans seine Ruhe findet. Denken Sie sich nur, ich war bisher der Ansicht, dass der Sultan ein Christ sei. Doch Scherz beiseite, wissen Sie, Hochwürden, schon Ihr Amt allein verpflichtet Sie, das Menschenherz einigermaßen zu kennen. Aber Sie kennen es nicht. Sie sind zwar ein schlechter Literat, könnten aber vielleicht, wenn Sie die Feder ergriffen, das Milieu der Geistlichkeit richtiger als Herr Nedolin schildern. Doch das Menschenherz kennt Herr Nedolin viel besser als Sie. Eine Frau, die tagelang vor der Klostermauer steht und weint, wird doch nicht hingehen und sich beschweren, wird auch nie mit Gewalt vorgehen. Genug der Gewalt. Sie denken doch nur ans Schlagen. In einem Anfall schauspielerischer Begeisterung spinnen Sie sich den Roman weiter aus und bringen wieder das Schlagen aufs Tapet. Nein, genug der Schläge. Sie erinnern sich doch, wie in Gogols Heiratsgeschichte, in der letzten Szene, nachdem Podkoljossin aus dem Fenster gesprungen ist, Koschkarjow zu schreien anfängt. Er muss zurück, er muss zurück. Er glaubt nämlich, dass der Freier, der zum Fenster hinausgesprungen ist, noch immer für die Ehe tauge. Ebenso urteilen auch Sie. Die Heiratsvermittlerin bringt den Koschkarjow mit den Worten zur Vernunft. Du verstehst nichts vom Heiratsgeschäft. Wäre er noch zur Türe hinausgelaufen, dann ging es noch. Aber wenn ein Freier zum Fenster hinausspringt, dann ist Schluss. Wenn Sie den Fall mit dem Podkoljassin veredeln, kommen Sie auf die Lage der armen, von ihrem Mann verlassenen Küstersfrau. Nein, Hochwürden, mit den Schlägen ist es zu Ende. Diese Frau, diese außergewöhnliche Natur, dieses leidenschaftliche und charakterfeste Wesen, das ihren Mann, den Sänger, an Seelenkraft übrigens bei weitem übertrifft, diese Frau hat anfangs unter dem Einflusse des Milieus, der Gewohnheiten und der Umbildung ihren Mann tatsächlich prügeln können. Ein vernünftiger und verständnisvoller Leser wird gerade an dieser realistischen Schilderung gefallen finden und es zeugt von der Meisterschaft des Herrn Nedolin, dass er die Wirklichkeit nicht beschönigt. Frauen mit allzu starkem Geist und Temperament können, besonders wenn sie leidenschaftlich sind, gar nicht anders lieben als despotisch und fühlen sich ganz besonders zu schwachen, kindlichen Männern hingezogen, wie der Küster einer ist. Warum hat sie ihn auch liebgewonnen? Weiß sie es denn? Er weint, sie muss ihn ob seiner Tränen verachten, findet aber zugleich, wenn auch unter Schmerzen, in seinen Tränen ein gewisses, wollüstiges Vergnügen. Sie ist eifersüchtig. Untersteh dich nicht, vor den Herrschaften zu singen. Sie wäre wohl imstande, ihn vor lauter Liebe mit Haut und Haaren aufzufressen. Da ist er aber durchgebrannt. Niemals hätte sie es für möglich gehalten. Sie ist stolz und selbstbewusst. Sie weiß, dass sie hübsch ist und war. Es ist ein merkwürdiges psychologisches Problem. Sie werden es kaum glauben. Sie war die ganze Zeit überzeugt, dass er sie ebenso wahnsinnig liebe wie sie ihn und dass er trotz ihrer Prügel ohne sie nicht leben könne. Darin bestand ja ihr ganzer Glaube. Noch mehr als das, sie ließ gar keine Zweifel darüber aufkommen. Und plötzlich geht ihr das Licht auf. Dieses Kind, dieser Künstler, liebt sie gar nicht, hat sie schon längst zu lieben aufgehört, hat sie vielleicht auch früher nie geliebt. Sie hat sich plötzlich gedemütigt. Sie ist wie erdrückt, hat aber doch nicht die Kraft, auf ihn zu verzichten. Sie liebt ihn noch wahnsinniger als vorher. Da sie aber ein starker, edler und ungewöhnlicher Charakter ist, so wächst sie plötzlich hoch über ihr bisheriges Leben und Milieu hinaus. Nein, jetzt wird sie ihn nicht mit Gewalt zurückfordern. Mit Gewalt nimmt sie ihn auch nicht geschenkt. Sie ist noch immer sehr stolz, aber es ist schon ein anderer, veredelter Stolz. Sie wird eher im Grase vor der Klostermauer vor Kummer sterben, als Gewalt anwenden, Beschwerden einreichen und auf ihre Rechte pochen. Hochwürden, davon handelt ja auch die ganze Erzählung und durchaus nicht vom Milieu der Geistlichkeit. Nein, Hochwürden, diese winzige Erzählung ist viel bedeutender und tiefer, als Sie glauben. Ich wiederhole, Sie können so etwas nicht schreiben. Sie werden auch nicht verstehen, worum es sich hier handelt. Sie haben gewissermaßen die Seele Koschkarjows in literarischer Beziehung, weiter gehe ich natürlich nicht, was ich Ihnen schon zu sagen die Ehre hatte. Was aber Ihre literarischen Talente und Ihr Kunstverständnis betrifft, so darf man wohl auf Sie das bekannte Epigramm Puschkins anwenden. Ein Schuster stand einmal vor einem Bilde und wies auf einen Fehler hin am Schuh. Der Künstler nimmt den Pinsel und verbessert's. Es kommt mir vor, sprach dann der Schuster stolz, dass dieses Antlitz hier ein wenig schief ist und dieser Busen hier vielleicht zu nackt. Apelles unterbrach ihn ungeduldig. Dein Urteil, Freund, gilt höchstens für den Schuh. Sie sind ganz wie dieser Schuster, Hochwürden, nur mit dem Unterschied, dass Sie bei Herrn Nedolin selbst das Schuhwerk nicht zu beanstanden wussten, was ich Ihnen zur Genüge nachgewiesen zu haben glaube. Mit der kleinen Fälschung werden Sie aber nichts erreichen. Um etwas von der Menschenseele zu verstehen und auch über andere Dinge als über Schuhwerk urteilen zu können, hätten Sie etwas mehr Entwicklung nach der anderen Seite haben müssen, etwas weniger Zynismus und geistlichen Materialismus, weniger Verachtung gegen die Menschen, weniger Missachtung und Gleichgültigkeit, weniger Habgier und mehr Glaube, Hoffnung und Liebe. Wie roh und zynisch behandeln Sie zum Beispiel mich? Wie unanständig sprechen Sie, der Sie ein Geistlicher sind, von den Wundern? Ich traute meinen Augen nicht, als ich Folgendes las. Aber wieso weiß es nicht der Herr Redakteur Dostojewski, der unlängst so weitläufig erklärte, er sei ein großer Christ und ein Orthodoxer dazu und glaube rechtgläubig an die kniffligsten Wunder. Vielleicht fasst er auch diese Aufnahme eines verheirateten Mannes in ein Kloster als ein Wunder auf. Das ist natürlich etwas anderes. Vor allen Dingen, Hochwürden, haben Sie auch das erdichtet. Wie groß ist doch Ihr Hang zum Dichten? Nie und nirgends habe ich ein Wort von meinem Glauben an die Wunder gesprochen. Sie haben es erfunden und ich fordere Sie auf, mir anzugeben, wo Sie so etwas gelesen haben. Merken Sie sich auch Folgendes. Hätte ich, F. Dostojewski, dieses irgendwo erklärt, was aber nie der Fall war, so glauben Sie mir, niemals hätte ich meine Worte aus Angst vor den Liberalen oder vor Herrn Kastorski verleugnet. So etwas hat es aber einfach nie gegeben und ich konstatiere nur diese Tatsache. Und wenn es auch wahr wäre, was geht Sie mein Glaube an die Wunder an? Was haben die mit der Sache zu tun? Und was sind das für knifflige und weniger knifflige Wunder? Wie finden Sie sich selbst mit einer solchen Einteilung der Wunder ab? Überhaupt möchte ich, dass Sie mich damit in Ruhe lassen. Und wenn schon aus dem einen Grunde, dass es Ihnen, trotz Ihrer modernen Bildung, gar nicht geziemt, mir mit solchen Dingen zuzusetzen. Ein Geistlicher. Und so reizbar. Schämen Sie sich, Herr Kastorski. Wissen Sie übrigens, Sie sind gar nicht Herr Kastorski und noch weniger eine geistliche Person. Und das Ganze ist eine Fälschung und eine Farce. Sie sind nur verkleidet, genau wie im Fasching. Und merken Sie sich auch dieses. Ich war keinen Augenblick lang im Zweifel. Ich erkannte sofort die Verkleidung und habe jetzt meine Freude daran, denn ich sehe von hier aus Ihre lange Nase. Sie waren fest davon überzeugt, dass ich eine von einem Schildermaler hergestellte Narrenmaske für ein lebendiges Gesicht hinnehmen würde. Sie sollen auch wissen, dass der Ton meiner Erwiderung nur deshalb ein wenig zu frech war, weil ich Ihre Verkleidung sofort durchschaut hatte. Wenn Sie wirklich Geistlicher wären, hätte ich Ihnen, trotz aller Ihrer Grobheiten, die am Schlusse Ihres Artikels wie das Wiechern eines Zöglings eines Priesterseminars klingen, immerhin mit gebührendem Respekt geantwortet. Nicht aus persönlicher Achtung vor Ihnen, sondern aus Achtung vor Ihrem hohen Amte, vor der erhabenen Idee, die darin enthalten ist. Da Sie aber nur verkleidet sind, so müssen Sie bestraft werden. Die Bestrafung beginne ich damit, dass ich Ihnen ausführlich erkläre, woran ich Sie erkannt habe. Unter uns. Ich habe sogar erraten, wer hinter der Maske steckt. Den Namen will ich aber noch nicht nennen und vorläufig für mich behalten. Und dies wird Sie natürlich sehr ärgern. Wenn Sie es erraten haben, warum antworten Sie mir wie einem Geistlichen?
Fragen Sie mich.
Warum haben Sie vorher so viele Worte gemacht?
Man empfängt den Menschen nach der Kleidung, antworte ich Ihnen. Und wenn ich dem Herrn Geistlichen etwas Unangenehmes gesagt habe, so fällt die Verantwortung dafür auf jeden Herrn, der es nicht für unwürdig hielt, sich als Geistlicher zu verkleiden. Jawohl, es ist unwürdig und das wusste er auch selbst. Er zeigte auch Vorsicht. Er unterschrieb nicht Geistlicher P. Kastorski, sondern nur Geistel P. Kastorski. Die Abkürzung Geistel bedeutet nicht unbedingt Geistlicher. Er kann immer sagen, er hätte geistlichen Freund oder etwas Ähnliches gemeint. Ich habe Sie an Ihrem Stil erkannt, Herr Verkleideter. Die Sache ist nämlich die, unsere Kritiker von heute loben zuweilen die heutigen Dichter und Künstler und auch das Publikum ist mit ihnen zufrieden. Was soll es denn schließlich lesen? Unsere Kritik ist aber schon seit langer Zeit tief gesunken und unsere Künstler gleichen zum größten Teil Schildermalern und nicht Kunstmalern. Natürlich nicht alle. Es sind auch einige Begabte darunter. Die meisten sind aber Hochstapler. Erstens haben Sie alles viel zu dick aufgetragen, Herr Verkleideter. Wissen Sie, was es heißt, in Essenzen zu sprechen? Nein, das will ich Ihnen gleich erklären. Der moderne Künstler, der Typen schildert und sich irgendeine Spezialität in der Literatur erwählt hat, zum Beispiel die Schilderung von Kaufleuten, Bauern und so weiter, läuft sein Leben lang mit Bleistift und Notizbuch herum, horcht überall hin und schreibt sich alle besonders charakteristischen Worte auf. Zuletzt besitzt er eine Sammlung von einigen hunderten charakteristischer Worte. Dann macht er sich an den Roman. Kaum tut aber bei ihm ein Kaufmann oder ein Geistlicher den Mund auf, so gebraucht er nur die Worte aus dem Notizbuche. Die Leser lachen und loben. Alles scheint direkt dem Leben entnommen zu sein. In Wirklichkeit ist es aber schlimmer als Lüge. Der Kaufmann oder der Soldat im Roman sprechen in Essenzen, das heißt so, wie kein einziger Kaufmann und kein einziger Soldat in Wirklichkeit spricht. In Wirklichkeit kommt so eine vom Dichter aufgeschriebene charakteristische Wendung nur einmal auf 10 andere Wendungen vor. Das 11. Wort ist charakteristisch und grotesk. Die 10 vorhergehenden sind aber so gewöhnlich wie bei allen Leuten. In der Wiedergabe eines solchen Typisten gebraucht der Mann aber ausschließlich charakteristische Worte. Und das wirkt verlogen. Der geschilderte Typus spricht wie nach dem Buch. Das Publikum ist zufrieden, aber ein erfahrener, alter Literat lässt sich nicht anführen. Auch die Arbeit ist so roh wie das Werk eines Schildermalers. So ein Künstler hält sich schließlich für einen zweiten Raphael und man kann ihm diesen Glauben gar nicht nehmen. Charakteristische Worte aufzuschreiben ist gut und nützlich und man kann ohne das kaum auskommen. Es ist aber unerlaubt, sie rein mechanisch zu verwenden. Es gibt aber auch unter solchen notierenden Dichtern auch Rangunterschiede. Der eine ist immerhin begabter. Er gebraucht die bewussten Worte mit gewisser Vorsicht, je nach dem Zeitalter, dem Ort und dem Bildungsgrad des Sprechenden und hält Maß. Aber von der Essentiosität kann er sich dennoch nicht freimachen. Die wertvolle Regel, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ist bei unseren Dichtern schon längst in Vergessenheit geraten. Viel zu wenig Maß. Das Gefühl für Maß ist im Verschwinden. Bemerkenswert ist auch Folgendes. Unsere Künstler, wie übrigens alle Durchschnittsmenschen, beginnen auf die Erscheinungen der Wirklichkeit erst dann aufmerksam zu werden und die betreffenden Typen künstlerisch zu gestalten, wenn diese Typen untergehen und verschwinden oder sich unter den Einflüssen der Zeit zu neuen Typen entwickeln. Und so serviert man uns immer Altes als Neues. Und sie glauben auch selbst daran, dass es neu und nicht schon abgetan sei. Diese Bemerkung ist für unsere Künstler vielleicht zu fein. Vielleicht werden Sie sie gar nicht verstehen. Ich will aber dennoch aussprechen, dass nur ein genialer oder wenigstens außerordentlich begabter Dichter die Fähigkeit hat, die Typen rechtzeitig zu erfassen und den Lesern rechtzeitig zu servieren. Der Durchschnitt folgt nur mehr oder weniger sklavisch seinen Spuren und arbeitet nach fertigen Schablonen. So habe ich zum Beispiel in meinem ganzen Leben keinen noch so gebildeten Geistlichen gesehen, der in seiner Sprechweise nicht gewisse für den ganzen Stand charakteristische Eigentümlichkeiten zeigte, und wenn auch in verschwindendem Maße. Wenn man aber seine Worte zu stenografieren und dann abzudrucken versuchte, so klänge die Rede manches hochgebildeten, viel in Gesellschaft verkehrten Geistlichen vielleicht gar nicht so charakteristisch. Unserem Künstler genügt das aber natürlich nicht und auch das Publikum ist eine andere Kost gewöhnt. Die meisten Leser glauben wohl, dass das einfache Volk in den Erzählungen Puschkins viel unnatürlicher spreche als in den Erzählungen Grigorowitsch, der sein Leben lang Bauern schildert. Ich glaube sogar, dass auch viele Künstler der gleichen Ansicht sind. So ein Dichter leidet es nicht, dass ein Geistlicher fast ohne für das geistliche Milieu charakteristische Worte spricht. Darum nimmt er für seine Novelle keinen Durchschnittsgeistlichen, sondern unbedingt einen besonders charakteristischen. So spricht bei ihm der moderne Geistliche unter gegebenen Verhältnissen und im gegebenen Milieu zuweilen so, wie ein Geistlicher vom Anfang dieses Jahrhunderts gleichfalls unter gegebenen Verhältnissen und im gegebenen Milieu sprechen würde. Der geistliche Kastorski macht es wie alle. Anfangs betont er gar kein bestimmtes Milieu. Solange er die künstlerischen Vorzüge des Schriftstellers Liskow preist, spricht er wie alle Menschen, ganz ohne die für seinen Stand bezeichnenden charakteristischen Worte und Gedankengänge. So braucht es aber der Autor. Er muss ihn in Ruhe lassen, damit das literarische Lob ernsthafter und der Verweis, den er Nedolin erteilt, strenger klinge. Eine drollige oder charakteristische Wendung würde ja den strengen Ton stören. Plötzlich kommt aber dem Autor der Gedanke, der Leser werde vielleicht nicht glauben wollen, dass der Aufsatz von einem Geistlichen herrühre. Er erschrickt, verfällt sofort ins Typische und bringt davon gleich ganze Wagenladungen. Bei dieser Unruhe gerät das Typische natürlich verlogen und unproportioniert. Das Bezeichnendste für einen ungebildeten Menschen, der aus irgendeinem Grunde genötigt ist, die Sprache und die Begriffe eines ihm fremden Standes zu gebrauchen, ist eine gewisse Ungenauigkeit im Gebrauch von Worten, deren Sinn ihm vielleicht auch bekannt ist, doch nicht mit allen Nuancen, die diese Worte beim Gebrauche in einem anderen Milieu haben. Darum darf man an solchen schädlichen Attentaten nicht vorbeigehen. Die Unwissenheit, die sich offenbart, ein mit kräftiger Kehle begabter Küster und so weiter. Dieser letztere Ausdruck ist allzu roh. Der geistliche Kastorski wollte wohl mit diesem Worte sagen, dass der Küster eine schöne Stimme habe. Der kenntnisreiche Autor ließ außer Acht, dass es unter den Geistlichen zwar ungebildete Menschen gibt, doch keine, die so wenig die Bedeutung von Worten verstehen. Das taugt für einen Roman, Herr Verkleideter, doch nicht für die Wirklichkeit. Einen solchen Ausdruck könnte sich vielleicht ein Glöckner erlauben, doch beileibe kein Geistlicher. Ich will nicht alle solche Ausdrücke aufzählen. Ich wiederhole nur, es ist eine ganze Wagenladung und alle sind auf eine recht rohe Weise aus dem Notizbuche geholt. Das Schlimmste aber ist, dass dieser Typenmacher, es gibt ja auch unter den Schriftstellern Handwerker und das Wort Typenmacher bezeichnet so einen Handwerker, dass dieser Typenmacher seine Typus in einem so unsympathischen moralischen Lichte dargestellt hat. Er hätte doch den geistlichen Kastorski als einen würdigen und tugendhaften Mann hinstellen können. Und das Typische wäre dabei gar nicht im Wege. Der Typenmacher war aber in eine schwierige Lage geraten, aus der er sich gar nicht herauswinden konnte. Er wollte sich unbedingt über seinen Schriftstellerkollegen lustig machen und musste diese schönen Motive auch seinem Geistlichen anhängen. Und was die Stelle mit den Wundern betrifft, so fiel der Typenmacher hier ganz aus der Rolle. So entstand etwas furchtbar Dummes. Ein Geistlicher macht sich über die Wunder lustig und teilt sie in mehr oder weniger Knifflige ein. Das haben sie schlecht gemacht, Herr Typenmacher. Ich glaube sogar, dass auch der Psalmensänger eine Schöpfung der gleichen Feder ist. Der ungeschickte Handwerker zeigt am Schlusse eine gar zu große Naivität, nämlich in den so gar zu albernen Befürchtungen des Psalmensängers. Mit deinem Worte, meine Herren, diese Schildermalerei lässt sich noch zur Not in einer Novelle anwenden, hält aber einen Zusammenstoß mit der Wirklichkeit nicht stand und verrät sich selbst. Einen alten Literaten werdet ihr nicht so leicht anführen können, meine Herren Künstler. Sollten Sie das nur zum Scherz getrieben haben? Nein, durchaus nicht zum Scherz. Das ist sozusagen der Darwin'sche Kampf ums Dasein. Untersteh dich nicht, unser Feld abzugrasen. Womit konnte euch aber Herr Nedolin schädigen, meine Herren? Ich versichere euch, er hat wirklich nicht die Absicht, das Milieu der Geistlichkeit zu schildern. Ihr könnt ganz ruhig sein. Allerdings machte mich im ersten Augenblick ein seltsamer Umstand stutzig. Wenn der verkleidete Typenmacher über den Herrn Nedolin hergefallen ist, so hätte er doch bei dieser Gelegenheit sich selbst loben müssen. Diese Leute haben in dieser Beziehung nicht den geringsten Stolz. Sie sind imstande, ohne Skrupeln Lobartikel über sich selbst zu schreiben und eigenhändig zu drucken. Zu meinem größten Erstaunen zitiert und lobt aber der Typenmacher den begabten Liskow und nicht sich selbst. Hier steckt wohl etwas anderes dahinter. Was es ist, wird schon einmal herauskommen. Die Verkleidung unterliegt aber nicht dem geringsten Zweifel.
Und was hat mit dieser ganzen Geschichte die russische Welt zu schaffen?
Ich weiß es wirklich nicht. Noch nie habe ich mit der russischen Welt etwas zu tun gehabt und habe diese Absicht auch für die Zukunft nicht.
Gott weiß, was die Menschen manchmal haben.
Starts at daylight. I see him before my sad eyes. I hear him breathing. Oh, lover, need you to lead me. No, never thought that you.
It's showtime.
Cocaine.
my shit on. Fuck the police, man, they always get my gig wrong. I ain't no criminal, no thief, and no liar. There's a market, man, I'm just the supplier. I don't give a fuck how you get the cash to buy it. And if it's your first time, it's free just to try it. Cause this here sugar's much sweeter than Mary Jane. This here bitch is that motherfucking crack cocaine.
Down. We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government, various social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up and they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone. Just got back. And I asked him how he was doing. He said he was doing all right now, but he had thought he was gonna die. He said getting shot at didn't bother him. It was getting shot that shook him up. And I tried to put myself in his position. Maybe he cried. Maybe he said, I can't write left-handed. Would you please write a letter? Write a letter to my mother. Tell her to tell, tell her to tell, tell her to tell her family lawyer. Trying to get a deferment for my younger brother. Tell the Reverend Harris to pray for me, Lord, Lord, Lord. I don't believe I'm gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam. I ain't never seen. Bless his heart, I ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy and rosy colored glasses. I must admit it seemed exciting in a way. Yeah, but something that they overlooked to tell me, Lord. Bullets look better, I must say. Rather when they'd coming at you, ooh. but go without the other way. And please call up the Reverend, call up the Reverend Harris. Tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Oh. Tell him I ain't gonna live and get much older. Shot me in my shoulder.
Da jeg valgte det her nummer, der vi skal nok nå til at lige at lave en velkomst og forklare, hvad der hvor I er tunet ind. Men jeg vil lige starte med at sige, at da jeg valgte det her nummer, så det, jeg tænkte på, det var sådan, da man var yngre, og man lavede et mixtape, når man ligesom ikke havde ord for at udtrykke nogle følelser, så kunne man da sangen snakke for en. Mm. Dengang var det jo typisk et eller andet teenage crush, man sådan prøvede lidt passivt og aggressivt at formidle. Men jeg tror også, der kan være noget med, når der er en sorg eller en bekymring eller noget angst.
Mm.
Så nogle gange, så kan man ligesom bruge musik til at formidle det, som man ikke selv har ord for.
Mm.
Og jeg tror, det er sådan en ting, jeg har følt meget her den sidste uge især. Mm. Mit nervesystem er sådan, at når jeg har angst, så ryster jeg over hele kroppen.
Mm.
Og det har virkelig manifesteret sig her den sidste uge.
Mm.
Der er også sket nogle ting i mit eget liv, altså på personlig plan, som har givet mig noget angst og så videre. Det behøver vi ikke gå ind i, men jeg tror bare, når man sådan går rundt og føler sig permanent som sådan en elektrisk tandbørste, der er tændt, eller sådan, så går det ind og gør noget ved nervesystemet. Og så kan det være meget rart, at der ligesom er et nummer, der går ind og siger det, man ikke selv kan finde ud af at sige.
Mm. Ja.
Så jeg tror, at i dag, der griber jeg lidt nogle af sangvalgene af, sådan ligesom et mixtape, hvor at jeg måske ikke lige kan sige så meget uddybende eller bevingede ord, men måske sangen bare snakker for sig selv.
Mm.
Og det tror jeg, måske også du er lidt i det hjørne.
Mm. Ja, altså det.
Da vi tjekkede ind tidligere i dag.
Mm.
Mm.
Det er både på trods den måde, du mener, der er også en lidt eskapistisk retning, som jeg tror, der findes.
Men det er jo helt fint.
Begge måder at udtrykke angsten på.
Jeg tror bare, vi lever ligesom sådan en tid, hvor folk de råber i munden på hinanden, og vi især råber ind i vores eget ekokammer, eller reposter hinandens ord, eller sådan noget. Men nogle gange tror jeg bare, at der er en værdi i at tie stille, og bare sådan fordøje, og gøre det, kroppen og nervesystemet fortæller en, at man skal gøre.
Mm. Hør et Bill Withers nummer, for eksempel.
Hør et Bill Withers nummer.
Mm.
Velkommen til faststilling.
Mm.
Der var den. Det var introen. det er blevet onsdag igen.
Ja.
Jeg sidder sammen med Tine.
Ja, jeg sidder sammen med Marte.
Så ved vi, hvor vi er.
Tilbage på pinden.
Ja.
En anden verden, men den er jo også den er anden hver sekund, eller anden hver uge, men det føles da i hvert fald som om, at der er sket noget på et par uger.
Vi troede, vi skulle snakke om, at det var jubilæum i dag, og det kan godt være, at vi kommer lidt ind på det, men der var også nogle andre ting, der skulle siges i lyset af, hvad der er sket den sidste tid.
Ikke nødvendigvis også.
Så vi har legnet nogle numre op.
Jeg tænker at fortsætte lidt i den stil, som du lagde an, og spille det her nummer med Lina Reynolds.
Inden vi inden vi mødtes i dag, der havde vi en lille sms-udveksling, hvor vi konkluderede, i dag kan det godt være, at det bliver lidt ømt.
Ja. Men og så samtidig vil jeg sige, så har jeg også en del af det der disco med fra Bolivia.
Men det tror jeg godt kan spille sammen.
Jamen lad os.
Ømhed og opbarn vibe.
Ja, det kan være, det bliver ømt og hysterisk, har jeg tænkt. det behøver heller ikke at være en tyk dikotomi. Det kan være
det er fint,
alt på spektret, ømt og hysterisk. Nå, jeg tænkte på det her nummer, der hedder Malvina, eller Malvina Reynolds, som hedder From Way Up Here.
Okay.
Som jeg tror skulle være med på samme mixtape, som du lagde grundtonen til før.
Okay. Mm. Spændende.
From way up here, the earth looks very small. It's just a little ball of rock and sea and sand, no bigger than my hand. From way up here, the earth looks very small. They shouldn't fight at all down there upon that little spoon. Their time is short, a life is just a day. You'd think they'd find a way. You'd think they'd get along and fill their fragile days with song. Time is short, a life is just a day, must be a better way to use the time that runs among the distant suns. From way up here, the earth is very small, it's just a little ball. So small, so beautiful and new.
Mit hjerte.
Mm.
Åh, vi skal lige have løftet den anden tand.
Mm.
Oh. Mm. Inden tårne triller.
Jeg synes, det er en sang, som minder om, hvor, minder en om, hvor absurd det er, hver gang der sker sådan nogle ting her mellem mennesker.
Mm.
Og mellem store strukturer og
store
systemer.
Men det er også det der imellem sådan det nære og det store billede, at hvordan skal man passe på sig selv, når det store verdensbillede er så uoverskueligt?
Mm, og på hinanden.
Men så er det jo netop måske argumentet, at så er det okay at sådan søge lidt indad. Være lidt stille.
Mm.
Læse og tænke efter og fordøje.
Mm. Ja, jeg tror, alle gør det, de har brug for.
Præcis.
Eller, håber jeg. Eller?
Ja.
Jeg tror, der er mange måder.
Mange strategier, ja.
At gøre det på. Men måske også at lave et mixtape, som du talte om. Og har du, altså, er det noget, du tit har praktiseret? Har dem, du har været forelsket i, så fået dine mixtapes?
Jeg har modtaget et par.
Nå.
jeg tror, for jeg laver jo faktisk de her mix, nu er det et stykke tid siden, jeg har lavet det sidst, men jeg tror tit, at jeg sådan gemmer små hemmelige beskeder, som jeg slet ikke regner med nogen fanger.
Okay.
Ud fra et eller andet, der sådan optager mig i den periode.
Kan du løfte løret for, hvad beskederne nogle gange har været?
Nej, fordi jeg tror, eller så ville jeg skulle sidde og have dem foran mig, så kunne jeg måske godt genkalde mig det.
Okay. Det kunne godt være, at du havde sådan en, hvor du tænkte, den, jeg lavede dengang, den var bare fix.
Nogle gange er det også bare en joke, hvor, altså okay. Nogle gange kan det også bare være en joke, hvor titlerne i sangene, hvis man læser dem højt, sådan, altså i rap, altså lave, så danner det en ny sætning, eller sådan. sådan, at det er et brudstykke af en sætning, hver sangtitel.
Klart. Ja.
Men det er lidt ligesom sådan noget, i gamle dage var der også en tradition for møbelpolstre, de skrev små beskeder og puttede ind i møblerne, inden de polstrede dem om.
Og murene, de puttede, ja, i helt gammel tid, ja, sådan nogle sanskrit kiler.
Sådan noget med at sådan ligesom at gemme en hemmelig besked ind i noget, som man egentlig ikke regner med, nogen måske nogensinde finder.
Ja, der er også de, altså jeg synes, jeg har hørt fra flere, der har renoveret, eller har set hjemme hos flere, der har renoveret københavnerlejligheder, hvor væggene var lavet og sådan noget. Altså pus og strå, ikke? Altså har fundet alle mulige ting inde i væggene. Små kortspil. Og
har en veninde, der fandt sådan noget 10.000 kroner i en væg i hendes... Hun havde købt en koloni her. Jeg tror, det var 10.000.
Det har hun nok godt fortalt mig. Jeg ved godt, hvem det er. Sjovt. Ja. Det er rigtig
så fint. Lønnede hun de fyre, der hjalp hende med at rive væggen ned.
Så godt. Det er den store menu nede på Powergrill på England.
Det er rigtigt. Okay. Jeg kunne godt tænke mig måske, at vi løfter... Altså, jeg har ikke lyst til bare sådan, at vi går i et helt andet mode, men måske lige tonen skifter lidt. Og så tror jeg måske, jeg vil sætte et nummer på, som er fra Palæstina. Så på en eller anden måde, så er det måske også, at vi lige sender en tanke i den retning, fordi nu har vi været så optaget af et område af verden her den sidste uge, men vi må jo ikke glemme alle de andre mennesker, der ligesom...
Som også har haft det rigtig voldsomt.
Er blevet presset i meget lang tid også. Jeg ved jo ikke, jeg forstår jo ikke sproget, men det jeg kunne finde frem til, det er, at oversættelsen af den her sangtitel, det er My Name is the Palestinian People af George Kumus, tror jeg, man udtaler det. Men man bliver, altså, det er også lidt en upper, eller den er lidt hyggelig. Den er ikke
glæder mig.
Så den tror jeg, vi kører på, og så må vi lige se, hvor mixtapet vil hen efter den.
تطرق في أذني من حين لآخر كلمات سلام كلمات اعتراف وأمن تطرق في أذني من حين لآخر كلمات سلام كلمات اعتراف وأمن ولكني لا أفهمها ولكني لا أفهمها أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين تطرق في أذني من حين لآخر كلمات سلام كلمات اعتراف وأمن ولكني لا أفهمها ولكني لا أفهمها أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين وصوتي صوتي صوت دمي وصوتي صوتي صوت دمي عيناي صوتي صوتي صوت دمي وصوتي صوتي صوت دمي عيناي عينا بندقيتي عيناي عينا بندقيتي فأردت قتلهم فأردت قتلهم سأحارب الإمبريالية سأحارب الإمبريالية في محكمة الشعوب في محكمة الشعوب في محكمة الشعوب في محكمة الشعوب
Rigtig flot nummer.
Ja.
Synes jeg.